HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist Deutschlands wohl bekanntester Obdachloser. Nicht nur, weil er seit 30 Jahren ohne festen Wohnsitz lebt, sondern auch, weil er anderen Betroffenen hilft. Richard Brox. Er war der erste Obdachlose mit eigenem Blog. Heute gibt er auf mehreren Internetseiten Tipps für das Leben auf der Straße. Bekannt gemacht hat Richard Brox auch die Zusammenarbeit mit dem Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff, mit dem er einen Dokufilm über Obdachlose drehte. In seiner Autobiografie mit dem Titel »Kein Dach über dem Leben« erzählt er nun seine bewegende Geschichte und warum er sich heute für andere engagiert. Richard Brox ist zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Brox, wenn es um das Thema Obdachlose geht, da haben ja viele Leute gleich so ein bestimmtes Bild im Kopf. Also das Bild vom verwahrlosten Trinker auf der Parkbank irgendwo. Sie sind weder Trinker noch sehen Sie in irgendeiner Form verwahrlost aus. Ganz im Gegenteil. Also Sie sehen sehr gepflegt aus, sind ganz normal angezogen. Sie riechen gut. Haben Sie im Augenblick eine feste Bleibe oder woran liegt es?
Ja, zurzeit habe ich eine feste Bleibe. Ich habe in Unkel am Rhein, dank Günter Wallraff, eine Wohnung, in der ich da das Buch in Ruhe schreiben konnte. Der Vertrag läuft aus, im Februar ziehe ich wieder aus. Es ist noch unklar, wie es weitergeht. Günter Wallraff würde mich gerne behalten.
Mit ihm haben Sie ja schon mal einen Dokumentarfilm gedreht und deshalb kennen Sie ihn, das ist einige Jahre her. Und seitdem ist er so eine Art Mentor und Förderer für Sie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dankbar, dass ich ihn kenne. Und er hat sich über all die Jahre mir gegenüber immer hilfsbereit, loyal, solidarisch gezeigt, ohne irgendein Entgegenkommen oder irgendwas. Ne? Also von mir aus. Ne? Und da bin ich schon dankbar und ich kann nur sagen, ein Mensch wie Günter Wallraff müsste es mehr geben und die Welt wäre besser.
Richard Brox heute zu Gast in HR Info für das Interview. Sie sind geboren 1964 in Mannheim und aufgewachsen in einem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, schwierigen Elternhaus. Ein Elternhaus, das ihnen nicht die Liebe und den Halt und die Geborgenheit geben konnte, so wie sie es gebraucht hätten als Kind. Warum war das so?
Also es lag wahrscheinlich an der Vorgeschichte meiner Eltern, dass die unfähig waren, mich erziehen zu können. Beide sind ja KZ-Überlebende, beide haben den NS-Terror miterlebt und sind quasi als Überlebende traumatisiert gewesen, haben das nie verarbeitet und das habe ich natürlich als Kind mitbekommen. Und das hat dazu geführt, dass meine Eltern, also so hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich zwei Lebewesen waren, die tief innen drin tot waren. Meine Eltern waren ja lebendig und gleichzeitig tot. Und das liegt daran an dieser Vorgeschichte. Ich habe ja da als Kind auch so einige heftige Sachen miterlebt, wie deren Albträume, die ich als kleines Kind nie verstanden habe, was da ist. Die waren teils so heftig, dass ich dachte, ich wohne in einem Irrenhaus. Ne? Das war auch der Grund, weshalb dann in der Kindheit sehr viel schief lief.
Trotzdem war das Zuhause immer noch besser als die ganzen Kinderheime, in die Sie dann im Laufe der Zeit immer wieder gesteckt wurden. Sie haben eine jahrelange, sehr negative Heimkarriere erlebt mit Prügeln, mit sexuellen Übergriffen, so wie Sie das in Ihrem Buch schildern. Wie sind Sie denn dann in jungen Jahren, das war ja schon mit Anfang 20, in die Obdachlosigkeit gerutscht? Also vorher kam auch noch eine Drogenabhängigkeit dazu. Also es hatte sich wirklich bis ins Negativste alles gesteigert.
Also die Obdachlosigkeit begann konkret im April 1986 in Mannheim. Zu dem Zeitpunkt war ich schon schwer krank, Kokain gezeichnet. Und die Wohnung war die elterliche Wohnung. Nachdem meine Mutter verstorben ist, hat das Amt mir gesagt, die Wohnung wäre zu groß, sie müsste geräumt werden. Und ich habe dann damals das Jugendamt, die Jugendfürsorge, das Gesundheitsamt und das Sozialamt darum gebeten, dass man mir hilft, dass ich von dieser Erkrankung wegkomme. Man hat mir alle Hilfen verwehrt. Man hat die Wohnung geräumt. Man hat mir am gleichen Tag zwei Plastiktüten in die Hand gedrückt mit allem, was ich mitnehmen durfte. Und mich dann nach U5 ins Männerwohnheim geschickt. Damals war es die Übernachtungsstelle. Ich kam dann dort an. Dort wurde ich auf ein 30-Mann-Zimmer gelegt. Habe dann auf mein Bett die beiden Tüten gelegen. Am nächsten Tag waren beide Tüten weg. Und damit fing eigentlich dieser Kreislauf erst an.
Sie sind dann aber erstmal in die Freiheit, wie Sie im Buch beschreiben, gezogen. Sie sind in den Osten erstmal gegangen, in die neuen Bundesländer, wie so eine Art Wandersmann. Was haben Sie da draußen gesucht?
Ich wollte einfach ausbrechen aus dem Trott, in dem ich gelebt habe. Und dann kam der Mauerfall, war für mich ideal zu sagen, okay, dann machst du auch deinen eigenen Mauerfall. Und dann bin ich eben in den Osten rüber, war lange dort, wunderschöne Zeit erlebt dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die 1980er Jahre waren das schlimmste Jahrzehnt, das ich je hatte. Aber das Schönste kam genau drauf. Die 1990er war das schönste Jahrzehnt in meinem Leben. Und da bin ich glücklich.
Da haben Sie die Welt des Internets kennengelernt. In Berlin haben Ihnen einige Jungs vom Chaos Computer Club beigebracht, wie man sich im Internet bewegt, haben Ihnen eine eigene Internetseite eingerichtet, weil Sie unterwegs, als Sie durchs Land gereist sind, einfach festgestellt haben, man kann nirgendwo nachgucken, wenn man Hilfe braucht als Wohnungsloser. Und dann haben sie die erste eigene Seite aufgemacht mit Tipps für andere Betroffene. So ist das Ganze losgegangen. Und dann ist Günter Wallraff, der Enthüllungsjournalist, den Sie eben angesprochen haben, auf Sie aufmerksam geworden und hat den Dokufilm über Obdachlose mit Ihnen gedreht. Bei Günter Wallraff, Sie sprachen es an, er hat Ihnen im Augenblick die Möglichkeit gegeben, eine Wohnung zu haben, um das Buch zu schreiben. Er hat Ihnen auch damals die Chance gegeben, während des Filmdrehs bei ihm zu wohnen. Das haben Sie auch gemacht, aber dann mussten Sie wieder raus. Und ich würde das gerne verstehen können. Also es ist nicht nur Obdachlosigkeit als eine Katastrophe, als etwas Schlimmes im Leben, sondern für Sie war das so eine Art Sehnsucht auch? Ist das richtig?
Ach, wissen Sie, ich leide eigentlich seit meiner Kindheit, ist nachgewiesenermaßen an einer posttraumatischen Mehrfachbelastung. Dazu kommt noch eine chronische Depression. Und auf der Straße habe ich festgestellt, wenn ich umherziehe von einem Ort zum anderen, kann ich und muss ich mich nicht mit meiner Erkrankung beschäftigen.
Also ein
das
Weglaufen.
Heißt, genau, es ist ein Weglaufen vor meiner Erkrankung, also vor den Depressionen. Da ist es manchmal ganz gut, wenn man ausbricht.
Das heißt, Sie sind aber dann nicht so der klassische Obdachlose, den man sich immer so vorstellt, der sozusagen durch einen schweren Schlag am Boden liegt und auch nicht mehr hochkommt.
Nee, für mich war es ein Befreiungsschlag. Als ich damals nach der Therapie zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren wieder gesund war, also von den Drogen weg alles, war das schon so ein Gefühl, oh, jetzt musst du weg. Und wenn ich die 30 Jahre jetzt hochrechne, würde ich sagen, ich habe also bestimmt 80% auf der Straße verbracht. Platte gemacht, Notübernachtungen.
Platte gemacht heißt im Freien schlafen.
Ja, genau. Und habe in Wohnheim mal Kurzzeit gewesen und so. Aber die anderen 20%, würde ich sagen, die waren dann eben mal über Winter, mal ein paar Wochen dort und so. Und aber im Grunde.
Kleine Gelegenheitsjobs und Betteln? Oder
ja,
wie sind Sie über die Runden gekommen?
Ja, also über die Runden gekommen bin ich hauptsächlich als Tagelöhner, indem man in die Gewerbegebiete geht und dort nachfragt, aber früh morgen schon. Aber auch schmale machen, das heißt also Leute auf der Straße ansprechen, ob sie einen Euro übrig hätten oder Sitzung machen, also auf dem Boden sitzen. Da war bei mir ein Hut vorne angelegen, da stand drauf, Wohnungsloser bittet um eine milde Gabe. Und da kann sich jeder Mensch raussuchen, was. Auf die Art habe ich halt überlebt.
Das Stichwort Wohnungsloser bittet um eine milde Gabe würde ich jetzt ganz gerne aufgreifen. Richard Brox heute zu Gast in hr-info das Interview. Er ist seit 30 Jahren wohnungslos oder war 30 Jahre lang wohnungslos und setzt sich für andere Obdachlose ein. Zum Beispiel mit einer Internetseite, auf denen er Tipps gibt, wo man in verschiedenen Städten eine gute, kostenlose Unterkunft mit anständigem Essen findet. Er berät andere Betroffene auch über ihre Rechte. Und seine Geschichte hat er in dem Buch Kein Dach über dem Leben aufgeschrieben. Herr Brox, das ist unsere Interviewbox.
Ja.
Das ist ein fester Bestandteil dieser Sendung.
Oh, gut.
Die reiche ich Ihnen mal rüber.
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ne?
Die Box bestücken wir entsprechend für jeden Interviewgast. Und Sie dürfen jetzt mal öffnen und gucken, was da drin ist.
Okay, machen wir. Gerne. Oh, Weihnachten. Ja, super.
Ich würde gerne mal mit Ihnen durchspielen.
Ja, oh, danke. Gut, super.
Womit Obdachlose was anfangen könnten. Also Sie haben jetzt gerade den kleinen Kräuterschnaps schon?
Nee, das muss nicht sein. Genau.
Okay.
Das ist ein Flachmann. Ich will ihn jetzt nicht mit Namen benennen, aber er hat 40%. Und es gibt Leute auf der Straße, die hätten natürlich sofort den Flachmann genommen und aufgemacht und getrunken. Ne? Und zwar zu jeder Jahreszeit. Aber ganz ehrlich gesagt, ich finde es abstoßend. Also ich persönlich finde es abstoßend, wenn man morgens schon oder vormittags besoffen ist. Also wenn jemand auf dem Boden sitzt, bettelt oder grundsätzlich ein Obdachloser. Also nie Alkohol geben. Geben Sie lieber Lebensmittel, Naturalien. Jetzt in der kühleren Jahreszeit auf jeden Fall zum Beispiel einen Eintopf frisch oder einen Kaffee oder einen Tee und fragen sie auch die Betroffenen persönlich, was sie denn gerne hätten momentan, worauf sie Lust hätten, was zu essen.
Ich habe ihnen in die Box, das haben sie ganz schnell wieder zugemacht, holen sie mal raus das Tütchen mit den selbstgebackenen Vanillekipferl.
Ja, super, gut, ich esse schon.
Würde sowas gut ankommen?
Auf jeden Fall, also Vanillekipferl und so, das ist natürlich was Leckeres, was Feines. Aber ich muss
Ihnen also dieses selbstgebackene steht ja auch so ein bisschen für Zuneigung, mit Liebe gebacken und so.
Ja, aber bitte bedenken Sie, es gibt unter Obdachlosen Menschen, die draußen betteln und alles, viele Menschen, die krank sind. Es gibt Menschen, die haben körperliche Erkrankungen. Die einen haben vielleicht Zucker, die anderen haben andere Probleme. Sie müssen mal hingucken auf die Hände, ob die Hände zugeschwollen sind, aufgeschwollen sind, ob die Hände rot sind, das Gesicht, ob das Gesicht aufgeschwollen ist, ob es rötlich ist oder ob sie eingefallen sind. Ne? Daran erkennt man, dass der Mensch momentan nicht gesund ist. Und deswegen ist es wichtig, vorher zu fragen, auch wenn es ganz lieb ist, was selbstgebackenes, ne? Wie kann ich Ihnen, wie darf ich Ihnen helfen?
Also,
ich würde es gerne.
Dann lieber so ein Risiko nicht eingehen. Was sagen Sie zu dieser kleinen Spielesammlung, die ich da reingelegt habe? Weil ich habe mich nämlich gefragt, was macht jemand, der keine Wohnung hat den ganzen Tag? Wie bringt er den Tag rum?
Also die Spielebox ist klasse. Das ist wirklich ein sehr schönes Geschenk. Danke. Ne? Wie verbringt ein Obdachloser die Zeit? Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn man umherzieht, muss man sich ja tagtäglich drum kümmern. Wo bekommt man seinen Tagessatz, seinen Wochenendsatz? Das ist zum Beispiel der Arbeitslosengeld 2 durch die Anzahl der Tage eines laufenden Monats geteilt, also 30 Tage. Und dann bekommen sie so circa ihre 13, 14 Euro am Tag. Und mit denen müssen sie rumkommen. Es gibt sehr viele Übernachtungsstellen, die verlangen mittlerweile von ihnen ein Entgelt, um aufgenommen werden zu dürfen für eine Übernachtung. Und dann müssen sie gucken, wie sie da an das Geld kommen. Sie müssen ja von einem Ort zum anderen fahren. Das kostet ja auch Geld. Ne? Deswegen, also den ganzen Tag ist man nur damit beschäftigt, zu überleben. Dann guckt man nach einem Tagelöhnerjob. Ne? Dann guckt man zum Beispiel, wenn man da nichts bekommen hat, wo gibt es eine Anlaufstelle, einen Tagesaufenthalt, wo ich was essen kann, wo ich meine Wäsche waschen kann. Dann muss man sich drum kümmern, dass man tagsüber, wenn man kein Geld hat, dass man da irgendwo draußen eine Sitzung macht, dass man sich hinsetzt und um Hilfe quasi im Sitzen bettelt, aber auch bereit ist, mal für eine Stunde irgendwo arbeiten zu gehen, auch mal in die Geschäfte reingehen und fragen, hätten Sie vielleicht eine Arbeit für mich? Und wenn es nur für eine Stunde ist, Hoffegen oder irgendwas. Ne?
Also Spiel könnte man vielleicht abends irgendwann, wenn man die Mühen des Tages hinter sich gelassen hat, könnte man sich einem Spiel widmen. Ich habe Ihnen noch ein Buch reingelegt.
Es gibt wenige auf der Straße, die regelmäßig lesen, Bücher. Ich glaube, da war ich so eine der Ausnahmen.
Sie haben sich immer in öffentlichen Büchereien aufgehalten, allein schon, weil es warm war und wahnsinnig viel nachgeholt, was es zu lesen gab.
Ja. Also ich würde sagen, ich habe seit meiner Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen, bestimmen Bücher mein Leben. Ich habe ja ganz früher mal angefangen, so mit Büchern von Johannes Mario Simmel, Edgar Allan Poe, und in die Ecke raus und bin dann irgendwann weitergegangen, habe dann mal Bücher gelesen von Kurt Tucholsky und auch mit seinen verschiedenen Pseudonymen, die er so hatte. Und irgendwann bin ich dann halt bei Günter Wallraffs Bücher gelandet und aber am liebsten habe ich gelesen, das sind so Bücher über Sach- und Fachbücher, ne? Zum Beispiel über Psychologie, Soziologie, Körpersprache, Verbalstrategien, Dialektik, Didaktik und so, ne? Und das fand ich ganz witzig. Ja.
Zwei Sachen sind jetzt noch in der Box. Gut. Ich habe Ihnen einen Geldschein reingelegt und ein kleines Duschbad.
Ja, super.
Worüber freut sich ein Obdachloser mehr?
Auf jeden Fall die Duschcreme. Ist klasse, das ist sogar sehr gut. Und natürlich die 10 Euro, die liegen, ist natürlich auch sehr gut. Ich würde sagen, von all dem, was jetzt hier ist, würde ich bei den beiden letzten, die ich jetzt genannt habe, bleiben.
Aber es ist ja so, dass ich mir Gedanken gemacht habe über Sie oder über Betroffene. Ist das vielleicht schon eigentlich das Wichtigste, dass man Obdachlose mit anderen Augen versucht zu sehen?
Ja, man sollte grundsätzlich die Menschen nehmen, so wie sie sind, also auch Obdachlose nehmen. Sie einfach den Mensch, wie er ist, formen sie ihn nicht um und alles, sondern jeder Mensch hat, so wie er ist, Respekt und Würde verdient. Vor allem kein Mitleid, keine Heuchelei, das ist das Übelste, was es überhaupt gibt. Und Mitgefühl ja, Mitleid nein. Das hat jeder Mensch verdient und auch Obdachlose, ganz klar. Die haben es vielleicht noch mehr verdient, weil sie haben ja noch weniger.
H-Info, das Interview mit Richard Brocks. Er lebt seit 30 Jahren als Obdachloser auf der Straße. Sie bezeichnen sich selbst als Reisender ohne Heimat und gelten als Deutschlands bekanntester Obdachloser. Bekannt wurden sie durch ihren Blog mit Tipps für Obdachlose und weil sie sich für andere, die Ähnliches durchgemacht haben, wie sie einsetzen und auch Sprachrohr sind. Jetzt gibt es eine sehr dramatische Zahl von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die hat vor kurzem veröffentlicht, rund 860.000 100.000 Menschen in Deutschland sind wohnungslos. Das sind dreimal so viele wie noch vor 5 Jahren. Mehr als die Hälfte davon sind allerdings anerkannte Geflüchtete. Die sind in den letzten Jahren noch dazugekommen. Die leben noch in Gemeinschaftsunterkünften, aber nach und nach werden die ja auch auf den Wohnungsmarkt dann drängen. Wie wirkt sich denn dieser dramatische Zuwachs auf die Obdachlosen aus?
Es spaltet die Szene. Es gibt ja Obdachlose, die leben auf der Straße ohne ein Dach über dem Kopf. Und es gibt Wohnungslose, die keinen eigenen Wohnraum haben, aber anderweitig versorgt sind mit einem Dach über dem Kopf. Couchsurfing ist zum Beispiel sowas, ne? Mhm. Und es ist halt so, dass durch die Zuwanderung von Flüchtlingen, also nicht nur deutsche Obdachlose und Wohnungslose betroffen sind, sondern auch nicht deutsche Obdachlose und Wohnungslose, die bei uns lange hier sind, betroffen sind. Es ist leider festzustellen, dass sehr viele Kommunen und Städte es in Deutschland gibt, die bei der Wohnungsvergabe Flüchtlinge bevorzugen. Und dadurch Obdachlose und Wohnungslose jetzt so gut wie gar keine Wohnung mehr bekommen.
Das heißt also, Sie sagen, Flüchtlinge werden gegen Obdachlose ausgespielt.
Ja, so ist es. Ja.
Ist es härter geworden auf der Straße? Merkt man das?
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Also durch Hartz IV hat es angefangen und sich bis heute dramatisiert. Das ist der Egoismus, der durchgebrochen ist, aber Egoismus zum Überleben. Das heißt also, man hat weniger Geld durch Hartz IV. Es gibt weniger Zusammenhalt, es gibt weniger das Teilen und deswegen sind Leute auf der Straße einfach vielfach Opfer durchs Abziehen geworden. Ich bin dafür, dass man das bedingungslose Grundeinkommen einführen sollte, damit jeder Mensch in Würde leben kann und dadurch auch sich frei entfalten kann, auch auf dem beruflichen Markt sich frei entfalten kann.
Wenn Sie sagen, es ist härter geworden auf der Straße, was meinen Sie denn, müsste geändert werden seitens der Politik oder was müssten die Gemeinden anders machen?
Ja, es müssten zum Beispiel mehr sozialer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Leerstehende Gebäude müssten für Wohnungen
das
adäquat hergerichtet
ja
werden.
Das ist ja das Thema, warum es immer mehr Wohnungslose gibt, weil es eben immer weniger Sozialwohnungen gibt. Das ist ja genau das Problem.
Aber es gibt sehr viele leerstehende Gebäude. Es gibt sehr viele Geschäftsräume, die leerstehend sind. Es gibt Häuser in kleineren Ortschaften, wo leer stehen, wo man nicht weiß, was geschieht jetzt da. Die könnte man renovieren. Man könnte zum Beispiel leerstehende öffentliche Gebäude von den Kasernen zum Beispiel, ne, könnte man zu Wohnungen umbauen und alles. Es ist so viel Leerstand in Deutschland, wo man sich fragen tut, wenn man mit offenen Augen durch die Städte, durch die Kommunen geht, sieht man so viel Leerstand, dass man sagen könnte, das wäre doch ideal, hier könnte man doch einen Wohnraum reinmachen. Ne?
Jetzt ist im Winter, in der Kälte, ist es ja besonders hart für alle, die kein Dach über dem Kopf haben. In vielen Städten wird da ja schon viel geholfen. In Frankfurt zum Beispiel gibt es einen Kältebus für Obdachlose, der sie versorgt. Und nachts ist auch die U-Bahn-Station Hauptwache durchgehend geöffnet. Da können dann, habe ich gelesen, bis zu 200 Obdachlose dort in der B-Ebene ihr Lager aufschlagen. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was müsste jetzt ganz schnell passieren, damit es keine Kältetoten gibt, damit Menschen in Not ganz schnell versorgt werden können?
Ja, indem einfach die sogenannten sozialen Einrichtungen, die gut auch von Spenden leben, dass die zum Beispiel ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Das heißt also, anlaufend Beratungsstellen sollten Freiraum, wenn da ist, für Übernachtung möglich machen. Pastoren, Ämter, all solche Gemeinderäume und so, die müssten geöffnet werden, damit diese Menschen draußen nicht erfrieren. Und das sogenannte Kirchenasyl also auch für Obdachlose geben. Und insofern bin ich der Ansicht, wenn man da Räume schafft, wo bereits Räume sind, aber die ist ja eigentlich mit Diakonie, Caritas oder in Frankfurt, der Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., der den Kältebus betreut, dass man da auch Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die eigentlich leerstehende Büros sind zum Beispiel oder leere stehende Räume irgendwo, dass man die einfach zur Verfügung stellt. Dann gibt es keine Erfrierungstode. Und die wird es dieses Jahr bestimmt geben. Ne? Wenn man dagegen nichts macht, wird es so kommen. Und das ist schlimm. Jeder Einzeltode ist schlimm.
Jetzt sind Sie ja, sagen wir mal, aus der größten Not der letzten 3 Jahrzehnte entronnen. Sie hatten die Möglichkeit, in Ruhe ein Buch zu schreiben über Ihr Leben. Sie sind bekannt geworden, berühmt geworden, sind auch dafür angefeindet worden. Sie wollen helfen, sich einsetzen, sind aber bei einigen verhasst dafür. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es liegt halt daran, dass viele es nicht verstehen können oder wollen, dass jemand wie ich, der ohne Schulabschluss ist, keine Berufsausbildung hat, so viele Jahre auf der Straße gelebt hat, mit meiner Arbeit Erfolg hat. Ich habe nachweisbar Erfolg, da bin ich dankbar darüber. Aber warum habe ich den Erfolg? Weil ich einfach Wissen weitergegeben habe, was normalerweise sonst nur entweder Bedienstete hergeben oder unter uns Obdachlosen oder Berbern, wie auch immer, weitergegeben wird.
Also wissen zum Beispiel, wie es in manchen Heimen aussieht.
Genau.
Also da haben Sie ganz schlimme Erfahrungen gemacht.
Ja, es gibt Übernachtungsstätten, zum Beispiel in Frankfurt, der Ostpark, den würde ich nicht unbedingt empfehlen wollen als Übernachtung. Eher dagegen Weser 5. Und wenn wir mal beim Rhein-Main-Raum bleiben, da gibt es gute Einrichtungen in Friedberg und in Hanau, die sind bewundernswert. Aber ob man unbedingt in Darmstadt im Keller unten übernachten muss, ist eine andere Geschichte. Es gibt krasse Unterschiede im Bereich der Wohnungslosenhilfe und in vielen Einrichtungen, wie zum Beispiel den Ostpark, fehlt es einfach an Würde und Respekt im Umgang mit den Betroffenen.
Sind Sie froh, dass Sie aus solchen Zuständen raus sind?
Mir geht es ja nicht persönlich um mich, es geht ja mir um die Verbesserung der Lebensumstände für Obdachlose, für Durchreisende, für Nichtsesshafte, für wohnungslose Menschen. Ich sag's Ihnen nochmal, es wird auch diesen Winter wieder Menschen auf der Straße zu Tode kommen, weil sie erfrieren. Das liegt aber nur daran, weil diese nicht vielleicht jetzt in Notunterkünfte rein wollen, was ja auch sein kann, weil die Notunterkünfte dann eben schlecht sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie kommen in ein Fünfmannzimmer. Dort liegt ein Alkoholiker, schwer nass, dort liegt ein Junkie, voll drauf. Dort haben sie einen Glücksspielsüchtigen, der nach jedem Cent Stier Ausschau hält. Ne? Dort haben sie jemand mit einer unbehandelten Psychose und dann kommen sie rein. Ja, mein Gott, wie geht's Ihnen dann die Nacht? Ne? Und da muss man doch Angst um alles haben. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass man von Mehrbettzimmern weggehen muss. Man muss Einzelzimmer grundsätzlich anbieten, außer für Menschen, die zu zweit leben wollen. Dann bitte schön ein Doppelzimmer, keine Fremden zueinander legen. Und man muss auch diesen Menschen mal abends, wenn sie in die Unterkünfte kommen, auch mal einen heißen Tee anbieten. Ne? Auch mal gucken, wie sieht es mit demjenigen aus? Hat er eine Erkrankung? Hat er ein geschwollenes Bein oder irgendwas? Ne? Dass man da ärztliche Notfallleistungen macht. Da gibt es einen Mainzer Dr. Drabol, der hervorragend in der Geschichte arbeitet. Ne? Aber verstehen Sie, Obdachlose auf der Straße in der Winterszeit, das ist brutalst hart. Ne? Deswegen, im Winter müssen Kirchen aufhaben. Kirchen müssen nachts aufhaben, damit Obdachlose dort Unterschlupf finden. Ne? Und das fehlt. Deswegen erfrieren die Menschen.
Sie haben sich jetzt richtig in Rage geredet. Würden Sie sagen, dort, wo Sie heute stehen, nämlich als Aktivist und als Lobbyist für Obdachlose, das ist Ihre Berufung?
Ja, ich würde mal sagen, ich habe in den letzten 4 Jahren meine 3 besten Freunde auf der Straße verloren. Und es gibt auf der Straße ja nicht, man hat keine Freunde auf der Straße, aber man hat Brüder auf der Straße. Und für mich sind diese Menschen, die verloren gegangen sind durch Krebserkrankungen, für die ich Patientenverfügungen hatte, für die ich da im Krankenhaus sogar bis als Sterbebegleitung gemacht habe, festgestellt, dass es sehr viele Obdachlose gibt, die vereinsamt sind, die alleine sind, alleine lebend sind. Aus welchem Grund auch immer, aber sie haben niemand mehr. Dann kommen sie ins Krankenhaus, schwer krank, Endstadium einer Krebserkrankung, wie der Ralf zum Beispiel, dem ich das Buch gewidmet habe, der an Leberkrebs verstorben ist. Und sie sehen, wie diese Menschen glücklich sind, dass sie nicht mehr alleine sind. Ne? Dann fühlen sie einfach innerlich so ein Frieden, so ein Segensgefühl, dass ich jetzt der Ansicht bin, genau das habe ich jetzt zu tun. Das ist meine Fügung, das ist meine Berufung. Für die da zu sein, auf ihrem letzten Weg das letzte Geleit zu geben, damit die Menschen in Würde sterben können, in Respekt gehen können und am Ende ihres Lebens nicht alleine irgendwo sterben. Ich habe viele kennengelernt, die haben Suizid gemacht, weil sie an einem erkrankten Endstadium waren. Ich nenne nur mal Krebs, HIV oder Hepatitis C. Ich habe so viele kennengelernt, die haben Schlaganfälle bekommen, waren halbzeitig gelähmt, die haben sich freiwillig das Leben genommen. Und ich bin der Ansicht, dass diese Menschen könnten heute noch leben, wenn es so mehr sozusagen gibt, wie ich es vorhabe, diese hospizähnliche Betreuungsform. Weil alleine zu sterben und irgendwie in der Gosse gefunden zu werden, das ist schon schlimm.
Sie wirken gerade sehr angefasst. Ist das noch ein ganz großer Wunsch von Ihnen, dass Sie diese Sterbehilfe in Angriff nehmen wollen?
Ja, was ich vorhabe, ist diese hospizähnliche Betreuungsform. Und ich kann nur sagen, es tut von Herzen gut, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Und diese Menschen, denen ich da diese Sterbebegleitung gemacht habe, da danke ich dem lieben Herrgott, dass er mir diese Chance gab, helfen zu dürfen.
Richard Brox, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt.
Ja,
und die Autobiografie Kein Dach über dem Kopf erscheint am 15. Dezember im Rowohlt Verlag. Alle Infos zu dieser Sendung und dem Podcast gibt es wie immer auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.